Der Gipfel der Bildung mit Jan-Martin Viada und Patrick Honecker.
Herzlich willkommen zu einem neuen Gipfel der Bildung. Wir sind Patrick Honecker und
Jan-Martin Viada. Sag mal, Patrick, du hast doch auch drei Kinder, oder?
Ja, die zwei Großen sind schon aus dem Gröbsten raus. Die Kleine ist gerade in der Kita. Du hast ja sicherlich mit deinen vier Kindern alle Hände auch voll zu tun, zumal im letzten Jahr noch erst Nachwuchs dazugekommen ist, oder?
Ja, genau. Und nach drei Jungs das erste Mädchen auch noch. Und es ist aber jedes Mal für uns Eltern dasselbe. Wir wollen unseren Kindern alle Aufmerksamkeit, alle Nähe der Welt geben und gleichzeitig wissen wir, wir müssen sie ausprobieren lassen. Wir können sie nicht vor allem schützen. Und dieses Loslassen, dieses schwierige Loslassen fängt schon im Babyalter an, oder?
Ja, und ist doch auch gut so. Als Eltern wollen wir, dass wir auch ein eigenes Leben haben und nicht nur die Kinder ein eigenes Leben führen.
Ja, am Ende hängt auch ganz viel ab vom Vertrauen in Kitas und Schulen natürlich dann. Da, wo wir die Kinder hingeben, in deren Obhut wir sie geben, bekommen unsere Kinder dort die Unterstützung, die sie brauchen? Und wer sagt uns eigentlich, was unsere Kinder genau brauchen?
Jetzt wollen wir nicht so in das allgemeine Bashing reinfallen, aber Deutschland hat zum Thema Bildung in Kita und Schule ja traditionell ein etwas anderes Verhältnis als viele seiner Nachbarländer. Ich würde mal sagen, wir sind da mehr die Nachzüglerinnen. Vor 20, 30 Jahren waren ein paar Stunden Kindergarten am Tag noch der Standard. Ich kann mich selber erinnern, bin mittags immer nach Hause geschickt worden. Und auch die Schule, da war mittags eigentlich alles vorbei.
Ja, da ging man nach Hause mittags zum Mittagessen zu Hause. Und es ist krass, wie sich das geändert hat, oder? Wie weit der Weg trotzdem noch ist. Zum Beispiel in Sachen Bildungsauftrag von Kitas, Ganztag, Digitalisierung, wird einem aber ganz schön schnell klar, wenn man da mal über den Tellerrand schaut, nach Dänemark zum Beispiel.
Ah, und das ist der Aufhänger, wo nämlich unser heutiger Gast herkommt. Er ist nämlich selbst ein solcher Über-den-Tellerrand-Schauer. Er hat in Dänemark Lehramt studiert, war Lehrer in Kopenhagen, ging nach Deutschland an die Deutsch-Skandinavische Gemeinschaftsschule in Berlin und er blieb, Gott sei Dank, als Schulleiter, dann als geschäftsführender Vorstand des Forums Digitalisierung. Seit August ist er jetzt Geschäftsführer der Deutschen Telekom-Stiftung. Was für ein Werdegang, beeindruckend. Und was für ein Typ. Jakob Schaumann, hallo Jakob, herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, vielen Dank, dass du mit uns sprichst. Du, wenn man das so hört, deinen Weg verfolgt, angefangen als Lehrer in Dänemark, jetzt Geschäftsführer einer der großen deutschen Stiftungen. Hättest du dir das selber vor 10, 15 Jahren vorstellen können, wo du heute sitzt?
Auf gar keinen Fall. Da hatte ich gar nicht Deutschland auf dem Schirm. Das ist alles so ein bisschen gewachsen. Und ich habe so ein Lebensmotto, wo ich immer sage, kann ja nur schief gehen. Und das hat mich tatsächlich begleitet in meinem ganzen Werdegang. Ich habe immer Ja gesagt oder lass uns mal sehen, wie das wird, statt irgendwie zu überlegen, was könnte alles schief gehen. Das hatte ich nicht gedacht, aber bin ganz froh, wo ich gelandet bin.
Warum bist du überhaupt Lehrer geworden? Erzähl mal, wie war das damals, als du vor der Entscheidung standest, was du werden willst?
Also ich wollte zumindest nicht Lehrer werden, das war ganz klar. Ich wollte ja Schauspieler werden und Musical-Star sein. Und als ich hier, man muss ja die gute Seiten bei Nordrhein-Westfalen ausleben, hier als letzte Wochenende in Köln waren, habe Moulin Rouge gesehen, habe die letzten 20 Minuten geheult, weil es schön war, aber auch, weil ich eigentlich lieber auf der Bühne stehen wollte. Aber das wurde nie, es kam nie so weit. Und irgendwann hat eine Gesangslehrerin zu mir gesagt, Jakob, du bist gut, aber du bist nicht gut genug. Und der Apfel fällt nicht weit vom Baum. Papa war Lehrer, Schulleiter und ich habe zu der Zeit auch unterrichtet, weil in Dänemark verdient man gutes Geld als Vertretungslehrer. Und dann war der Weg natürlich zum Lehramt nicht weit. Und ich habe es ehrlich gesagt auch nie bereut, weil als Lehrkraft darf das Publikum ja nicht den Saal verlassen.
Im Unterschied zum Musical, die Leute müssen alle auf dem Platz bleiben. Aber ich kann mir vorstellen, du warst ein Lehrer, vor dem man vielleicht auch nicht weglaufen wollte. Erzähl doch mal so von deinem ersten Lehrerjob. Wo war das?
Ich bin tatsächlich angefangen als Vertretungslehrer in einer Brennpunktschule in Kopenhagen. Und das war total spannend. Ich habe 4 Bewerbungen rumgeschickt zum Jahreswechsel und wurde von 3 Schulen angefragt und habe auch angefangen. Und ganz schnell, also ich meine, das Thema Lehrermangel, da werden wir auch darüber sprechen später, ist ja nichts Neues. Wir schreiben jetzt 2000 in Kopenhagen und da fehlt auch schon Deutschlehrer. Und die haben ganz schnell rausgefunden in der Schule, wo ich Vertretung gemacht habe, an Tag 4. Der Junge kann Deutsch, Also wurde ich in Woche 2 als Vertretungslehrer fest eingesetzt als Lehrer für Deutsch. Und natürlich zu all den Klassen, die etwas schwieriger waren. Meine erste Doppelstunde Deutsch war Freitagnachmittag von 12 bis 2. Und die Klasse haben alles getan, um mich aus dem Ruder zu bringen. Am Ende habe ich vor der Tür gestellt und habe gesagt, egal was passiert, ich komme nicht früher raus. Also habe ich ihn doch gewonnen, aber es war furchtbar. Aber es hat doch trotzdem einen Ansporn gegeben, diesen Job richtig und gut zu machen. Also nicht nur die Kinder einsperren, sondern auch daraus wirklich einen tollen Unterricht zu machen. Und das ist eigentlich immer noch meine Motivation.
Motivation 1, Ansporn, Lehrer zu sein. Motivation 2, für Deutschland, Deutschlehrer. Wo ist da die Verbindung?
Das ist alles meinem Bruder zu verschulden. Ich bin ja der Kleinste von 3 und meine Schwester war früh weg von zu Hause, mein Bruder ein bisschen später. Und natürlich als kleiner Bruder macht man alles dem Bruder nach, was er macht. Und er hatte Deutsch als Leistungskurs im Gymnasium und ich hatte in der 8. Klasse so eine richtig strenge Deutschlehrerin, die immer Grammatiktest gemacht habe. Also so den nicht so guten Deutschunterricht, wenn man das so will. Oder zumindest was im Vordergrund stellt, was in Fremdsprachen nicht zu Hause gehört. Aber mein Bruder hat sozusagen als seiner Pflicht getan, dass der kleine Bruder sein Ich bin, du bist, er, sie, es ist, konnte. Sonst habe ich kein Abendessen bekommen. Das bedeutete sozusagen, dass ich relativ schnell die Basics gelernt habe. Und als ich dann ins Gymnasium kam, Klasse 11, hatte ich einen total coolen Deutschlehrer, der bewegte Mann, als der erste Film gezeigt habe, der erste Stunde. Und da hatte er mich total. Und seitdem war das auch für mich relativ leicht mitzuhalten. Und ich durfte alle die lustige Sachen im Unterricht machen. Und meine Freundinnen und Freunden, die haben sich immer noch mit Ich bin, du bist umgeschlagen. Und ich glaube, das war dann wieder so eine Motivation, irgendwann dann auch Deutschland zu besuchen. Ich sage ja eigentlich immer so, ich bin nach Berlin gezogen und nicht nach Deutschland. Das hat sich ein bisschen geändert nach 12 Jahren. Aber ich war immer ganz fasziniert von diesen Großstadt.
Jetzt hätte man ja sagen können, dass du gleich weiter arbeitest, zum Beispiel für die Schulen für die deutsche Minderheit in Süddänemark. Da hätte man bestimmt sofort einen Anschluss gefunden. Aber du bist bewusst nach Berlin gegangen. Warum Berlin? Was hat dich an dieser Stadt, von der wir häufig so die Vorstellung haben, das ist gerade im Bildungswesen ein bisschen Failed State innerhalb Deutschlands. Warum bist du da hingegangen?
Also das war nicht wegen der Bildung. ich kannte eigentlich auch ganz wenig über das deutsche Bildungssystem, muss ich peinlicherweise zugeben, zu der Zeitpunkt. Ich hatte ein Austauschprojekt mit einer Schule in Berlin, war diesbezüglich jedes Jahr auf Klassenfahrt nach Berlin und war fasziniert von der Großstadt. Also ich meine, Kopenhagen ist schön, sicher, hübsch, da funktioniert alles und tierisch langweilig.
Und die kleine Meerjungfrau, oder? Das ist so, was man mit Kopenhagen sofort. Die Tivoli und die kleine Meerjungfrau fällt mir sofort ein.
Und Tivoli kann ich gut verstehen, dass man das toll findet, aber ich meine, die kleine Meerjungfrau ist irgendwie nicht so aufregend. Also alle kommen da hin und sagen, ist die so klein? und andersrum, dann, wenn das sozusagen das Highlight einer Großstadt ist, das sagt so ein bisschen aus meiner Perspektive auch, warum ich weggegangen bin. Ich wollte was Wildes, ich wollte was Unkontrolliertes, ich wollte eine Stadt haben, wo ich auch in Joggenhosen in einem Michelin-Star-Restaurant gehen kann, ohne dass sich jemand komisch anschaut. Und das hat mich angesprochen. Und auf der anderen Seite, was ich bei Berlin liebe, muss ich auch nach 12 Jahren sagen, in einem Kiez, wo du wohnst, kennst du alle. Das ist umgekehrt in Kopenhagen so, da ist Service eine Wüste. Also das gibt es nicht halt. Aber in Berlin kommst du in Restaurants, 2 Jahre später, der Kellner erkennt dich immer noch. Oder im Supermarkt wirst du mit Vorname angesprochen. Meine Apothekerin in Berlin hat gerade gefragt, Herr Schammann, ich habe in der Zeitung mitbekommen, dass Sie nach Bonn gehen. Wie kann das denn sein? Also das heißt, umgekehrt hat Berlin als Großstadt mit 3,5 Millionen Einwohner so eine Nähe, die ich nirgendwo sonst erlebt habe. Und das hat mich beeindruckt. Und ja, ich wollte eigentlich nur ein Jahr da sein, aber bin dann geblieben.
Mensch, Jakob, ich sag dir als Berliner, also höre ich sowas natürlich sehr gerne, was du da gerade für eine Schwärmerei über Berlin losgelassen hast. Normalerweise hört man über Berlin, auch das haben wir eben schon angedeutet, eher andere Dinge. Und all das, was du über Berlin, über Kopenhagen gesagt hast, es funktioniert, ja, kann man ja über Berlin an vielen Stellen nicht so sagen. Du warst ja dann an der Deutsch-Skandinavischen Gemeinschaftsschule, bist da Schulleiter geworden und da hast du wahrscheinlich dann auch schon gemerkt, oh, hier funktioniert aber ziemlich viel nicht, oder?
Ja, genau. Also ich durfte ja wirklich den, sagen wir mal so, so ein, was nennt man das, so ein Sprung ins kalte Wasser machen. Ich habe es ja gerade gesagt, ich hatte nie ein deutsches Schulgesetz gelesen, bevor ich Schulleiter wurde. Ich wusste, wie ein Curriculum aufgebaut war, aber sonst eigentlich auch nicht so viel mehr. Und ich glaube, das war gut so. Hätte ich gewusst, wozu ich ja gesagt hätte, glaube ich, hätte ich das nicht gemacht. Andersrum war das auch wieder so eine, ach, soll ich denen mal zeigen, wie das auch gehen kann? So eine kleine Teufel an dem Schulter, der so mir ins Ohr geflüstert hat und so, lass uns denen doch ein bisschen vom skandinavischen Umgang oder einen skandinavischen Kultur zeigen, wie wir auch Sachen angehen können. Und lustigerweise in dem Bezirk, wo ich Schulleiter war, gab es auch eine andere internationale Schule und die Schulleiterin dieser Schule und ich saßen immer ganz hinten zu den Schulleiterdienstbesprechungen. Und wir haben so geflüstert, so, jetzt kommt jetzt wieder, ach guck mal, das ist doch unglaublich, mach doch mal. Und sind nachher immer ins KDW gegangen und hatten da Champagner getrunken, um diese monatliche Schulleitungsrunde zu ertragen. Aber lustigerweise war das immer für mich so eine Motivation. Ich glaube auch da einen damit verbundenen Stolz natürlich auch zu zeigen, wir können auch anders. Wir können auch einen anderen Weg zeigen. Wir können aus unkomplizierter, vielleicht nicht wissenschaftlich bewiesen, aber aus dem Bauch heraus zeigen, dass Probleme auch zu bewältigen sind. Und das... Ja.
Entschuldige, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber ich wollte nochmal zu der deutsch-skandinavischen Gemeinschaftsschule fragen. Wenn man so ein bisschen sich damit befasst, das ist ja eigentlich genau der grüne Mainframe, den ihr in dieser Schule habt. Da geht es so, alles so die Ikonen, ja. Da ist dann Jasper Juhl, wird zitiert, Montessori natürlich auch. Also es ist so ein schönes Gemisch eigentlich aus großer Aufgeschlossenheit, Diversität, ja, gleichzeitig Dinge, Kinder auf Augenhöhe zu behandeln. Das ist ja was, wo man jetzt im ersten Schritt denkt, okay, das ist... ganz stark Richtung Waldorf, Montessori-Pädagogik, aber Digitalisierung, wie passt denn das da rein?
Aber das war ja genau eigentlich auch so ein Anspruch. Die Schule hat ein reformpädagogisches Konzept, deswegen auch die Namen, die du gerade erwähnt hast. Das war für mich tatsächlich auch neu. Ich kam aus dem Regelsystem und hat auch in den Anfangsphasen ein bisschen gekämpft mit den GründerInnen der Schule, weil sie reformpädagogisch unterwegs war, als ich war zu der Zeitpunkt. Aber genau diese Schmelztiegel, ist das richtig ausgesprochen?
Ja,
passt. Schmelztiegel, so, war für mich auch immer das Spannende. Sozusagen nicht dogmatisch irgendetwas nach Schema F oder weil es so geschrieben ist, voranzugehen, sondern zu sagen, Maria Montessori hat über Friedenserziehung gesprochen, also müssen wir Austauschprogramme machen. Jesper Juhl redet über Augenhöhe, aber das bedeutet nicht, dass Erwachsene nicht eine andere Verantwortung hat als Kinder. Und Digitalisierung genau das Gleiche. Ich war nie in Dänemark ein Vorredner für alles nur digital, sondern ich habe viele Fort- und Weiterbildungen für Lehrkräfte in Dänemark gemacht, wo immer mein Credo war, ihr sollt so fit sein in der Nutzung von den neuen Möglichkeiten, dass ihr pädagogisch und didaktisch entscheidet, wann wir sie nutzen und wann wir sie nicht nutzen.
Aber das Interessante ist, das macht dich dann in Deutschland schon zu einem Experten für Digitalisierung in der Bildung, weil die Digitalisierung in der Bildung hier, These, frage ich gerne, möchte ich gerne wissen, ob das so ist, so wahnsinnig zurück war. War das dein Eindruck? Und war das auch der Grund, warum du irgendwann gesagt hast, ich möchte mich da im Forum Digitalisierung engagieren? Das ist das, wo du dann geschäftsführender Vorstand geworden bist, dass du gesehen hast, da liegt so viel im Argen? Wäre jetzt meine These.
Es ist total richtig. Ich war geschockt. Also wir haben 2015 in Berlin das erste offene WLAN in einer Grundschule installiert. Also das nur auszusprechen, ist ja völliger Wahnsinn. Ich hatte auch Demonstrationen für mein Büro, wo sie sozusagen das WLAN abschaffen wollte wegen der Strahlung. Was ich auch begegnet habe mit Offenheit und Transparenz und gute Gespräche. So. Und genau dieses Thema war am Ende, haben wir ein Makerspace geöffnet, das war großartig, aber mir hat es wehgetan, Bildungs- und Chancengerechtigkeit als Stichwort in die Luft geworfen, dass es ein Zufall ist, ob man denn in meiner Schule zur Schule gegangen sind oder in der Nachbarschule. Und deswegen habe ich mich dafür eingesetzt, dass wir Deutschland breit besser aufstellen müssen. Und da kam ich ja dann wirklich in Verbindung mit der Zivilgesellschaft. Das ganze Thema Stiftungen war für mich was Neues. Das kenne ich aus Dänemark nicht so. Zumindest nicht, dass sie Innovationstreiber sind, was ja wirklich in Deutschland der Fall ist. Und das hat mich angefixt. Das hat mich total motiviert, dann auch zu sagen, nee, von der Mikromanagement muss ich im Makro gehen und irgendwie versuchen, in die Breite auszustrahlen. Und das war die Motivation fürs Forum.
Jakob, jetzt sag doch mal mit deiner Beobachtung aus sozusagen eines informierten Insiders, Outsiders, was ist unser Problem in Deutschland eigentlich? Kannst du es uns erklären? Also warum gibt es Demonstrationen, wenn man in einer Grundschule WLAN einführen möchte? Warum führen wir Debatten gefühlt in Deutschland, die man anderswo so nicht führt, wenn es um Digitalisierung geht? In Klammern, vielleicht hat sich durch Corona ein bisschen geändert, ist auch eine Frage. Warum tun wir uns mit so Themen wie auch Datenschutz schwer? Das ist ja nicht nur was Schlechtes, aber warum sind wir so, wie wir sind? Hast du eine Erklärung, Jakob?
Ganz aktuell noch einen Nachsatz, wenn ich das sagen darf. Du hast von 2015 gesprochen. Wir haben vor 2 Tagen, sagt ein Schulpädagogikprofessor, relativ renommiert, bitte nicht diesen Digitalisierungswahn in der Bildungspolitik.
Ja, damit kannst du immer wieder Schlagzeilen machen, auch in Deutschland. Jakob, warum sind wir so?
Ich würde das versuchen, auf eine noch höhere Ebene zu ziehen. Das hat eigentlich nicht nur mit Bildung zu tun, das hat mit Kultur zu tun. Und da habe ich eine ganz kluge Person in den Nachrichten letzte Woche gehört, die gesagt hat, in Deutschland lösen wir keine Probleme, wir sichern die Rechtssicherheit. Und das war überhaupt nicht auf Bildung bezogen, aber das ist für mich ein Thema. In Deutschland wird das Problem und mögliche Lösungen nicht in den Vordergrund gestellt. Wir springen nicht über unseren eigenen Schatten, um das Problem zu lösen. Unser ganzes System ist aufgerichtet darauf, dass wir nicht anklagbar sind. Uns nicht anklagbar machen. Und das bedeutet lieber Nein sagen. Also das kann ja wirklich ganz, ganz runterbringen. Haben wir einen extra Tisch im Restaurant, wenn ich reinkomme, dann wird auf dem Tablet oder in dem analogen Kalender geschaut, nee, da kommt jemand um 20.30 Uhr, also haben wir keinen Tisch für 2. Dann sage ich, aber ich habe Hunger und es geht schnell. Also ich bin auch in 3/4 Stunde weg. Nee, Computer says no. Also ich darf das nicht, dann könnte mein Vorgesetzter kommen und sagen, wir haben doch vereinbart, dass wir keine Leute mehr einbringen. Also wird Nein gesagt. Und das überträgt sich in allen Bereichen. Warum wollen wir versuchen, etwas zu verhindern, was vielleicht was bringen kann, was wir noch nicht wissenschaftlich wissen oder wo wir neue Wege gehen? Und das ist für mich der große Unterschied zwischen Deutschland und Dänemark. Als kleines Land müssen wir immer im Vordermann sein. Wir müssen brillieren mit Innovation. Wir können aus Dänen nicht brillieren mit Wirtschaft und Wachstum. Nicht so breit zumindest wie Deutschland. Wir haben keine Industrie, was über 50, 100 Jahre mittelständisch ein Land aufgebaut haben. In Dänemark musste man immer innovativ vorangehen und dann auch vielleicht damit Fehler machen oder die Rechtssicherheit nicht immer als erstes einhalten.
Das finde ich spannend. Du sagst ja im Grunde, Deutschland kann sich im Unterschied zu Dänemark zum Beispiel auch so eine Haltung leisten.
Aber ja, genau.
Aber ist es tatsächlich so? Können wir uns so eine Haltung leisten? Ist nicht der Zug abgefahren und wir stehen noch am Bahnsteig? Und wie kommen wir wieder in den Zug rein?
Also ich will das jetzt nicht so schlecht aufmalen, aber ich glaube schon, hast du recht, man konnte sich das leisten. Aber die Frage ist, mit der Digitalität, mit unserer veränderten Lebensweise, dreht sich die Welt schneller als früher. Wir können uns vielleicht nicht mehr leisten, eine Arbeitsgruppe zum Thema XYZ zu gründen, die erstmal die Rechtssicherheit von irgendetwas prüft, bevor wir überlegen, ob wir einen Pilot oder diesen Pilot erweitern. Ich würde sagen, der Zug ist nicht abgefahren und ich sehe tatsächlich auch manchmal die verzögerte
Deutschland häufiger nicht abfahren, tun die Züge ja häufiger nicht in Deutschland.
Ja, das ist auch richtig. sagt er, der jetzt von Bonn nach Berlin pendelt und das hautnah erleben darf. Nein, ich meine, ich sehe das eigentlich auch als eine Chance, weil als Innovator machst du Fehler. Als Innovator triffst du falsche Entscheidungen. Als Innovator schmeißt du Geld aus dem Fenster. Und Deutschland kann davon profitieren, wenn wir das wollen. Und eigentlich sehe ich dieses Gelegenheitsfenster, in dem wir gerade stehen, als eine große Chance. Wir haben die Möglichkeit, mit dem geballten Schwarmintelligenz, die vorhanden ist, und dann dieser Hebel, was Deutschland ja ist, wenn der Riese sich bewegt, dann wird auch zugehört oder da wird mitgetanzt. So. Wir müssen aber aufpassen, dass der Zug nicht uns passiert und wegfährt.
Ja, ich hatte mal einen sehr guten Vorgesetzten, der sagte immer so schön, lieber perfekt gezögert als unperfekt gehandelt. Ich will trotzdem nur auf Dänemark schauen. Du sagst, ihr seid in vielen Dingen Innovatorinnen und weiter. was so die PISA-Studie, OECD und Ähnliches angeht. Ihr seid da auch im oberen Feld, aber sind die Unterschiede zu Deutschland wirklich so groß?
Nee, gar nicht. Und das ist das Interessante. Besonders wenn du schaust auf Mathe, Deutsch, Naturwissenschaften. Das sind, und das habe ich vielmal auch gezeigt, da sind die Kurven eigentlich relativ gleich. Also wenn es Deutschland ein bisschen schlechter geht, geht es auch Dänemark ein bisschen schlechter. Manchmal sind sie ein bisschen besser und manchmal sind sie ein bisschen schlechter. Aber wo der große Unterschied ist, Problem lösen, kreativ denken. Also sozusagen alle diese weichen Werte, die drumherum sind. Wenn wir ESILs anschaut, Computing Solving, also wenn es darum geht, die Nutzung von digitalen Möglichkeiten, das Einsetzen im Umfeld, dass die KollegInnen das als ein positive Add-on zur Schule sieht, da ist eine riesen Diskrepanz. Und das meinte ich vorher auch mit dem Thema, was ist eigentlich das Ziel für Bildung? Meines Erachtens ist das Ziel, dass Kinder und Jugendliche die heutige und die zukünftige Probleme lösen dürfen. Dazu brauchen wir Fächer, dazu brauchen wir die Basiskompetenzen. Wir können es nicht erlauben, dass jeder viertes Kind die Basiskompetenzen nicht erlernt. Also das ist gar nicht mein Thema. Aber was machen wir denn nach den Basiskompetenzen erlernt sind? Müssen wir da in Fächer bleiben? Können wir das projektorientierter, vernetzter, übergreifender sehen, um genau diese Problemlösekompetenzen zu erlernen?
Nur so ein kurzer Satz, eine Beobachtung. Deutschland stellt sich aber selber immer so hin, als ob wir gerade im Vergleich zu den asiatischen Ländern zwar nicht so gut pauken können, aber dafür haben wir ja die Problemlösekompetenz. Und wie du beobachtest, die haben wir ja auch nicht so richtig. Und die Frage ist jetzt vielleicht noch mal ein paar Minuten Zeit zu nehmen für so Baustellen, die du siehst. Vielleicht auch Baustellen, die du jetzt in deiner neuen Funktion, du bist seit dem 1. August jetzt bei der Telekom-Stiftung, angehen möchtest. Klar, das Thema digitale Transformation, das hat dich begleitet, das wird dich weiter begleiten. Was ist für dich jetzt besonders wichtig?
Naja, es gibt ja viele Sachen, die wir schon angesprochen haben. Für mich steht immer über alles, was wir tun, die Chancengerechtigkeit. Dass wir sicherstellen müssen, dass wir nicht die Kinder verlieren. Wir verlieren gerade im Moment sehr, sehr viele Kinder und Jugendliche, die die Schule verlassen ohne Abschluss. Das können wir uns in einem Land, der von Fachkräftemangel wirklich, der unter Fachkräftemangel leiden, uns nicht leisten. Das heißt, alles, was wir tun, müssen wir unter diesem Aspekt setzen. Dann müssen wir natürlich gucken, dass wir die richtigen Lehrkräfte haben. Also, dass wir das Thema, wie gewinnen wir Lehrkräfte, vielleicht nicht wie in Baden-Württemberg mit wunderbarer Banner im Flughafen, aber wir wissen, wir können sie auch nicht backen. So, das ist auch so ein wunderbaren Metapher. Aber auf der anderen Seite, wenn wir gucken, Lehrerarbeitszeit hat sich in Deutschland sehr lange nicht geändert. Da schauen wir als Deutsche Telekom Stiftung gerade hin, sind dabei auch mit Partnern zu überlegen, wie können wir das vielleicht auch anschauen und auch Wege aufzeigen, wie sowas neu aussehen kann. Wenn ich lese auch, was die unterschiedlichen Organisationen oder Gremien oder Gewerkschaften auch zu dem Thema, wie sieht eigentlich die Ausbildung zur Lehrkraft aus, muss ich auch wieder mein Bild aus Dänemark zeigen, wo ich sage, ich habe 4 Jahre studiert an einer pädagogischen Hochschule, wo die Anzahlen von Praxiswirken in einer Schule sehr hoch ist und ich darf von 1. bis zur 10. Klasse unterrichten. Dann hört man anderen Organisationen, die sagen, nee, wir sollen den Staatsexamen wieder einführen. Und da sieht man auch so eine große Kulturgap. In Dänemark kann man, wenn man Lehramt studiert hat, vieles machen. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Flexibilität ein Teil der Attraktivität ist. Das hat ja auch das Wissenschaftsrat jetzt im Bereich von Mathematik gesagt. Wir müssen sozusagen die Flexibilität im Studium sehen. Das finde ich total spannend, reinzuschauen. Und dann ist natürlich einer meiner Lieblingsthemen, das nehme ich auch mit hier für die Deutsche Telekom Stiftung, also das Thema Prüfungsformate. Wie sieht eigentlich in einer Welt, wo KI Einfluss nimmt, wie sieht unsere Prüfung aus? Was wollen wir, dass die Schülerinnen und Schüler am Ende einer Ausbildung eigentlich können? Ist das das Auswendiglernen oder das, was ich von einem Computer auch ausspucken lassen kann? Oder ist es der Problemlösekompetenz, die Reflexionskompetenz, die Analysekompetenz? Und wenn das so ist, dann müssen wir auch vielleicht nach dänischem Vorbild auch Gruppenprüfungen in Naturwissenschaften einführen, statt jedes Fach für sich oder alle sitzen schriftlich in der Turnhalle und schreiben vorhand. Vielleicht könnte man auch da, sage ich mal so, gruppenorientierter, analysiertere Prüfungsformate entwickeln.
Jakob, ich glaube, bei den fast allen Punkten können wir gut mitgehen, aber nur noch mal zur Erläuterung, wenn wir das jetzt konkretisieren, beispielsweise das Thema Lehrerinnenausbildung. Erste Frage an dich, Referendariat abschaffen, andere Form von Lehrerinnenausbildung, was brauchen wir da?
auf keinen Fall abschaffen im Sinne davon, dass man als Lehrkraft sehr viel Praxis miterleben muss. Ich hatte den Glück, als junger Mensch in Dänemark, ich habe unterrichtet, bevor ich im Lehramt angefangen habe. Nach 2 Jahren Studium, wo ich mich auf das Studium fokussiert habe, war ich im Praktikum im 3. Jahr und da wurde ich wieder als Deutschlehrer parallel angeheuert. Und das bedeutete für mich, dass als ich fertig war, kannte ich die Schule, ich kannte die Eltern, ich kannte meine Kolleginnen, ich wusste, wo der Kopierer und der Kaffeemaschine stand. Und dieser Praxisschock, womit viele, viele Schüler oder Studierende eigentlich, womit sie zu kämpfen haben, wenn sie nach der Uni kommt und plötzlich ins REF kommen und trotzdem immer noch in der Schule geht, das müssen wir anders gestalten. Wir müssen auf der einen Seite Flexibilität schaffen, wer kommt rein und wer kann auch nach dem Lehramtsstudium wieder raus. Also ich glaube nicht an das Fesseln an einem Beruf. Auf der anderen Seite muss ich auch wissen, ich studiere nicht Mathematik, um Forscher zu werden. Ich studiere Mathematik, um Kinder und Jugendliche das beizubringen. Und das ist für mich so ein Ding. So Referendariat finde ich eigentlich gut. Ich glaube, man kann aber das in dem Studium besser verknüpfen, so dass es nicht als ein Add-on am Ende kommt, sondern im Laufe des Studiums.
Zweite Frage. Du hast gesagt, das Thema KI zum Beispiel, ChatGPT und Ähnliches, wir befassen uns alle damit. Ich arbeite an der Technischen Universität Darmstadt. Klar, wir sind gut in KI. Welche Lehrerin ist gut in KI? Wie ist es da mit den Lehrerinnen? Haben die diese technologische Kompetenz? Das ist ja kaum in Studiengängen irgendwo verankert. Und was kann man da machen?
Also wir müssen aufpassen, nicht alle über einen Kamm zu scheren. Also es gibt Kolleginnen und Kollegen in der Schule, die sich damit selber viel auseinandergesetzt haben. Und man muss ja nur Twitter verfolgen. Dann gibt es ja auch jeden Tag unter diverse Hashtags großartige Vorschläge, wie man das gut im Unterricht unterbringen kann. Aber es gibt natürlich auch eine Anzahl von KollegInnen, die es noch nicht auf dem Schirm haben. Und ich meine, da haben wir ja wieder so einen Batzen. Lehrerausbildung ist wichtig, um sicherzustellen, wer kommt denn am Ende in die Schule. Aber wir haben eine große Menge von Lehrkräften, die jeden Tag in der Schule aktiv sind, die auch mitkommen müssen. Die Frage ist, müssen alle fit in KI sein? Müssen alle Machine Learning von innen wissen, was das bedeutet? Ich würde sagen, nein. Aber alle müssen ein Grundbasiswissen haben, was eigentlich passiert, wenn wir hier mit den digitalen Medien unterwegs sind. Und dann müssen wir natürlich für Lehrkräfte, für Schulleitungen und für SchülerInnen denn Möglichkeiten schaffen, Experimentierräume schaffen, wo sie sich mit dem Neuen austesten können, ohne dass es vielleicht allzu tiefgründig wird. Aber das spielerische Lernen, das gemeinsam ausprobieren, das war auch so ein Thema, als ich Schulleiter war. Wenn wir uns auf Seiten der SchülerInnen stellen und sagen, wir lernen gemeinsam. Ich weiß es auch nicht. Ich als Schulleiter setze mich hin an dem Tisch mit den Kindern und Jugendlichen und beschäftige mich mit einem Thema, weil wir gemeinsam was lernen wollen. Dann lernt die Organisation und dann lernen wir alle. Und das ist viel mehr wert als ein Konzept, was von Anfang bis Ende auf Rechtssicherheit geprüft ist. Weil das kann ich nur zur Kenntnis nehmen. Das habe ich nicht verinnerlicht.
Jakob, wir haben vorhin gesprochen über die Kultur in Deutschland. Wir haben darüber gesprochen, warum es vielleicht dieses Rechtssicherheitsding gibt, was uns an vielen Stellen bestimmt. Ein anderes Stichwort, was heute noch nicht gefallen ist, was oft in Debatten fällt, ist Bildungsföderalismus. Ja, Bund, Länder, Kultusministerkonferenz. Wenn du jetzt einer Gesprächspartnerin zu Hause in Dänemark erklären solltest in 4, 5 Sätzen, wie das deutsche Bildungssystem funktioniert, wer wofür zuständig ist, würdest du da gleich von Anfang an kapitulieren? Oder noch besser, wenn du erklären solltest, warum jemand so ein System gut finden kann. Was würdest du denn da jemandem in Dänemark sagen?
Also wenn du so einen Crashkurs in Dänisch machst und einmal suchst, gibt es ein Erklärvideo, wo ich für Schülerinnen und Schüler das deutsche Schulsystem erkläre. Und mein erster Satz ist, es gibt kein deutsches Schulsystem, weil es gibt 16. Und ich glaube, das muss man verstehen. Also ganz banal so, wenn Schüler aus Dänemark, das ist ja ein klassisches Beispiel, im Fremdsprachenunterricht erklären muss, wie ist die Schule, in dem ich gehe und wie ist eine Schule in Deutschland. Dann hadern die total damit zu verstehen, was heißen Schulen? Grundschule, ist es 1-4, 1-6? Wann kann ich im Gymnasium, ist es 5 oder 4 oder eigenständig oder 6? Und was ist Oberschule? Also das ist doch in sich total irrsinnig. dass wir nicht einfach sagen können, was ist Grundschule und was ist eine Sekundarstufe.
Aber ist das ein Problem an sich oder ist das erstmal nur eine Feststellung, dass es halt 16 Systeme gibt, wenn die alle 16 gut funktionieren und miteinander synchron laufen, wäre das ja nicht schlimm, oder?
Ich möchte das eigentlich nicht bewerten. Ich habe es zur Kenntnis genommen und die Komplexität zeigt ja eigentlich auch vielleicht ein bisschen, warum es schwierig ist, so einen Tanker zu drehen. Ich glaube, wir müssen immer sagen, was ist unser Ziel? Ich verstehe, ich habe ja auch Geschichte studiert, warum es so ist. Ich verstehe auch, was der Föderalismus tatsächlich uns als Sicherheit bieten soll, wenn plötzlich eine politische Entscheidung getroffen wird. Also das darf man nicht vergessen. Ich finde, das ist auch eine, sage ich mal so, jetzt kommt der Geschichtslehrer in mir raus, ein Learning from the History. Also wir müssen aufpassen, nicht einfach zu sagen, oh, 75 Jahre später haben wir vergessen, warum es so ist, dann gehen wir einfach weiter, marschieren wir in eigene Richtung. Das darf nicht passieren, weil das ist geschichtlich und demokratisch problematisch. Aber was natürlich nicht sein darf, und das ist das, was mich irritiere, ist diese Gerangel, was dazwischen ist, dass wir uns nicht über irgendetwas einigen können, dass es sich auch nicht manchmal eine Ansage kommen kann und sagen, so jetzt machen wir es so. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich hier das Beispiel erzählt habe. Dänemark ist ja auch ist zentralistisch. Auf der einen Seite, es gibt eine Bundesregierung, die auch über alles entscheiden kann. Aber die Kommunen, die 99 Kommunen, können denn auch eigentlich ein bisschen damit machen, was sie wollen. Bestes Beispiel. In Dänemark wurde irgendwann gesagt, weil Forscher gesagt haben, man lernt besser, wenn man sich bewegt, wurde jeden Tag 45 Minuten beweglichen Unterricht eingeführt, wo alle SchülerInnen einen Puls über 90 haben müssten. Von oben top-down über den Sommerferien. Alle Lehrkräfte haben gesagt, spinnt ihr? Und es wurde Konzepte entwickelt, wie man Deutschunterricht oder Geschichtsunterricht im Laufen oder mit einem Fliegenschlager so rumhüpfen könnte und der, die, das und so. Es war völlig irrsinnig. Zwei Jahre später hat man rausgefunden, war nicht so gut und es ist alles in Vergessenheit geraten. Aber die Dänen haben mitgemacht. Und man hat rausgefunden, naja, gut, ist denn halt mal so. Und ich würde mich wünschen, dass diese Thema zum Beispiel, wir führen ein Lernportal ein oder wir klären einmal für alle den Datenschutz, dass das auch mal als Ansage kommen wird und dann halten wir uns dazu und dann lassen wir die Lehrkräfte arbeiten.
Wem soll die kommen, die Ansage? Das ist ja die entscheidende Frage.
An der Kultusministerkonferenz?
Mir ist es eigentlich egal. Vielleicht sollten wir uns da erstmal einigen, wer das Sagen haben. Weil ich meine, wenn wir sagen, das ist die Kultusministerkonferenz, fein damit. Aber dann müssen die auch alle 16 mitgehen. Dann können wir nicht sagen, wir werben keine Lehrkräfte voneinander ab und machen es aber trotzdem. Und ob es denn eine Bundesministerin ist oder ob es ein Landesminister oder ob wir sagen, wir wollen nicht einen Einheit haben, ist auch okay. Aber dieses immer wieder so, wir sagen auf Dänisch, man kann nicht blasen und oder pusten und Mehl im Mund haben. Das ist so ein bisschen das Gefühl hier, also wir wollen alles, aber halten es denn doch nicht richtig ein. Und das ist ein Problem.
Ist das eins der Themen, wo du denkst, dass du da auch über die Deutsche Telekom Stiftung ein bisschen mithelfen kannst?
Was ich mitnehme vom Forum zur Deutsche Telekom Stiftung, da ist die Deutsche Telekom Stiftung aber auch selber erfolgreich gewesen vorher, ist die gute Zusammenarbeit mit dem System. Weil ich glaube daran, dass wir als Zivilgesellschaft nur erfolgreich sein können, wenn wir in Co-Konstruktion mit dem System arbeiten. Und das bedeutet auf der einen Seite, so ein Gespräch hatte ich schon diese Woche, dass man manchmal auch Forderungen gegenüber Politik stellen müsste und sagen, wir wollen gerne mit euch zusammenarbeiten und ihr dürft natürlich auch eure Meinung haben, wir haben unsere Meinung, aber wenn wir zusammenkommen, dann muss beides sichtbar sein. Und wenn das nicht der Fall ist, naja, dann kommen wir halt nicht zusammen. Und das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, ich habe es vorher genannt, die Zivilgesellschaft in Deutschland sind Innovationstreiber. Und das heißt, wir haben den Glück mit den Möglichkeiten, die in Stiftungen sind, Anstoße zu geben, Impulse zu geben. Das beste Beispiel ist ja diesen Bildungsappell, was von nicht nur Stiftungen, sondern ganz, ganz viele unterschiedliche AkteurInnen unterschrieben worden ist, wo wir sagen, es muss was passieren. Wir von Seiten der Zivilgesellschaft sind dafür bereit, mitzugehen. Aber da muss sich auch was verändern. Und da ist ja Politik ein bisschen irritiert gewesen. Und habe gesagt, nee, also einen Bildungsgipfel brauchen wir nicht. Wir haben ja die KMK. Und da muss ich den andersrum sagen, so, warte mal kurz. Wenn wir gucken auf die Resultate, kann denn doch sein, dass wir, um gemeinsam die Kräfte zu bündeln, doch hinschauen müssen.
Jakob, kurz vor Ende noch mal eine Beobachtung. Es ist ganz interessant, wie du das Wort wir einsetzt. Manchmal sagst du wir, wenn du über Dänemark sprichst, und dann sagst du wir, wenn du über Deutschland sprichst und das System hier. Wie siehst du dich selber mittlerweile und wie aufgeschlossen begegnet man dir hier in Deutschland mit dem, was du an Ideen mitbringst? Wie offen wirken wir auf dich?
Und noch einen Anhang dazu. Bist du Bildungsexperte oder Digitalisierungsexperte?
Dann hoffe ich, dass ich Bildungsexperte bin. Also das würde ich nie über mich selber sagen, aber mit so einem Label würde ich mit einem Lächeln ins Bett gehen und sagen, dann habe ich doch was geschafft. Ich finde, Deutschland ist offen für neue Impulse. Ich glaube, ich habe auch manchmal den Vorteil, so ein bisschen, ach, der nette Däne, jetzt redet er ein bisschen komisch wieder und sagt uns ein paar Sachen. Dann lächeln wir so ein bisschen. Aber was mir manchmal fehlt, ist denn den Mut, daraus auch was zu machen. Also so Offenheit ja, aber Mut, das denn auch zu Ende, nicht nur zu denken, sondern auch zu führen, ohne zu wissen, was das Resultat ist, das fehlt mir noch. Und wer bin ich? Ja, das ist eine große Frage. Ich glaube, wirst du meine Familie in Dänemark sagen, dann würde ich sagen, wir haben ihn verloren, der ist deutsch. Wenn du mich fragen würdest, würde ich sagen, ich bin beides und ich fühle mich dänisch und ich bin auch stolz, dänisch zu sein. Aber ich habe auch Dänemark verlassen von Gründen, das können wir in einem anderen Podcast machen, das war nicht nur das Schauspiel, wo ich dann auch sage, ich fühle mich wohler in Deutschland. Es gibt auch Sachen hier, politische Themen, wo ich sage, ich bin stolz, in Deutschland zu sein. 2015, wie wir die Flüchtlinge begegnet haben, war für mich eine prägende Sache. Da haben Dänemark sehr, sehr, sehr problematisch reagiert. Deutschland hat anders reagiert. Und da muss ich sagen, da war ich auch stolz darüber zu sagen, dass ich den deutschen Pass habe. Wer bin ich? Gute Frage, sagst du mir das?
Sei doch einfach beides. Ja? Das erinnert mich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du weißt, der dänische Koch in der deutschen Muppet Show, der ist
der
im Original.
Schwedisch ist.
Der Swedish, ist, Swedish ja. Chef im Original. Siehst du, er ist nämlich auch beides. Ja?
Genau. Der ist nur dänisch in Deutschland, das ist total lustig.
Ja, aber das war jetzt gar kein echter Funfact, den hast du uns nur vorbereitet. Es ging, glaube ich, um das Thema Pünktlichkeit. Kann das sein?
Vielleicht nochmal ganz Fun Fact für alle, die nicht immer zuhören, Patrick. Was ist ein Bild
Fun Fact? Ja, logisch, Mensch, jetzt bin ich so beim Swedish Chef, dänischen Koch hängen geblieben. An der Stelle, wir fragen immer unsere Gästinnen, ob sie nicht noch etwas haben, was wirklich so in den Bereich Fun Fact, etwas Lustiges aus ihrem Leben, aus ihrem Bildungsweg ist. Und Jakob hat im Vorgespräch so ein bisschen angedeutet, er hat was zum Thema Pünktlichkeit. Das macht uns natürlich wahnsinnig neugierig als Deutsche, die wir immer noch als pünktlich gelten.
Bedient auch Klischees, Jakob.
Genau, das ist tatsächlich, und das ist mir erst eingefallen, tatsächlich, nachdem wir unser Gespräch gerade geführt haben, weil ich habe das mitgebracht aus einem ganz anderen Grund. Aber es geht um Pünktlichkeit und das ist ja eigentlich eine deutsche Tugend. Und ich bin ja Sohn eines Schulleiters und in diesem Dorf, wo wir aufgewachsen sind, auf dem Land, war das so, dass die Vorschulklasse, die Stadtkinder kamen von 8 bis 11 und die Landkinder von 11 bis 2. Das war so, dann spart man an Lehrkraft, das ist ja auch ein Modell, die man vielleicht einführen kann. War ein Witz. Und ich kam mit meiner Mutter am ersten Schultag zu spät. Das ist natürlich auch der Hammer, oder? Der Sohn des Schulleiters kam zu spät in die Schule. Und das hat mich so peinlich gemacht, dass dieses Thema Pünktlichkeit mich tatsächlich immer von dem geprägt haben. In der Schule haben die mich gehasst als Schulleiter, weil ich stand vor der Tür und haben alle begrüßt und eine Strichliste geführt, wer zu spät kam. Und die Eltern haben sich tierisch aufgeregt. Und ich habe eine Klage bekommen, weil ich dann auch als Klassenlehrer denn die Kinder dazu geführt habe, jeweils wie viele Minuten die zu spät kommen, müssten wir, und ich habe es mitgemacht, Liegestütze machen. Das waren ein paar Eltern vom Brust. Aber sie will, also Pünktlichkeit ist mir wichtig. Mir ist auch tierisch irritiert, wenn Leute zu spät kommen. So vielleicht bin ich wohl deutsch geworden. Aber mein Vater ist schuld, oder weiß ich
nicht. Ein Trauma ist es.
Mein Trauma ist schuld.
Wozu das alles führt. Jakob Schaumann, ganz herzlichen Dank, dass du heute bei uns warst. Vielen Dank für die Einblicke, deine Beobachtungen, aber auch den ein oder anderen Impuls, die wir, glaube ich, gut brauchen können. Herzlichen Dank auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie mit dabei wart, dass ihr mit dabei wart. Wir freuen uns wie immer auf eure Kommentare im Blog, bei Podigy, in den sozialen Medien, wo auch immer. Empfehlen Sie uns auch gerne weiter und empfehlen Sie uns auch neue Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner für den nächsten Gipfel der Bildung. Wir freuen uns auf den nächsten Gipfel der Bildung. Hoffentlich sind Sie wieder mit dabei. Wir sagen Tschüss, bis bald, auf Wiedersehen.
Tschüss.